Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Bing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ich glaube, Mandeln sind ein ganz, ganz schlechter Einstieg. Aber für all die Leute, die es hassen, dass ich auf den Tisch klopfe oder mal mit dem Kugelschreiber irgendwie.
Oder mal mit dem Kugelschreiber, du bist so geil. Ja, ich habe euer
Wandern. Macht ihr so oft? Das Wandern,
immer. Du hast immer irgendwas in der Hand. Ich kenne das ja von mir auch, aber ich nehme mir dann mittlerweile so Sachen, die irgendwie nicht so viel Lärm machen, wie ein Kugelschreiber. Ich habe ja euer Interview geguckt und gesehen jetzt letzte Woche mit Vandalismus. Und da habt ihr das so verbunden, dass ASMR, oder er hat gesagt, dass ASMR für geräuschempfindliche Leute wohl so heilsam sein kann.
So eine Therapie, er hat es ja damit verglichen, dass...
Mach mal das erstmal die erste Rüste aus den Zähnen. So jetzt.
Das ASMR Gebiete in deinem Kopf massiert, in deinem Gehirn massiert, wo du noch nie massiert wurdest. Und dass es unglaublich entspannt ist und dass man gerade, wenn man so empfindlich auf Schmatzgeräusche reagiert. Das bei genau dann auch hochempfindlich oder hochempfänglich für diese Art von Therapie sei. Ich weiß gar nicht, worin diese Therapie bestehen könnte. Also ich habe überhaupt kein Verlangen, auch nach seinen Erläuterungen habe ich überhaupt kein Verlangen, mir das anzugucken oder anzuhören oder mir das mal so, mir da die hintersten Winkel meines Gehirns massieren zu lassen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir dann schon noch ein paar Sachen reingezogen und kannte ASMR eigentlich eher von so, also so aus so musikalischer Sicht, dass irgendwie, weiß nicht, es gibt so Mädchen, die sitzen da vor die Webcam und die gehen so ganz nah ans Mikrofon und dann singen die so ganz leise, so Billie Eilish-mäßig und dann freut man sich irgendwie, dass einen jemand in den Schlaf singt oder sowas. Und das gibt's aber auch mit irgendwie Sachen abstreichen und so und so ganz nah am Mikrofon rumliegen. Und es gibt sogar Mikrofone, die kannst du ablecken. Und dann bin ich bei so einer YouTuberin gelandet, wo ich dachte, yo, ich meine, irgendwie ist das wahrscheinlich richtlinienkonform, was sie macht. Aber sie hat jetzt straight up so in die Kamera geredet, it is so small, look at you, you're not worthy. Hat so dominant so jemanden runtergeredet in die Kamera. Und das war dann auch irgendwie ASMR. Aber sie war halt sehr nah am Telefon, am Mikrofon.
Und dieses Mikrofon und war so small und hat das hat sich dann abgeleckt, oder was?
Und es gibt mehrere Videos, wo sie dieses Mikrofon auch einfach ableckt in so einem Katzenkostüm. Und ist dann, ich weiß nicht, wie viele Leute dafür, dass wir jetzt Klangtherapie sagen.
Das hat ja schon wieder eine sexuelle Komponente,
komplett,
oder?
Aber ich dachte mir auch so, ich meine, ne, man hat das komplett auf so einer Pornoseite gesehen, aber es war halt YouTube oben drüber und unten drunter. Und dann war man so, ja, okay, ist wahrscheinlich irgendwie legal, das da hochzuladen.
Aber es gibt doch auch diese Videos, wo so Frauen Melonen zwischen ihren Schenkeln zerquetschen und dann ist da diese aufgeplatzte Frucht zwischen ihren Schenkeln. Also alles ist rosa, rot
und
saftig.
Auf YouTube?
Ja, klar, die gibt es auf YouTube und das ist ja dann auch nur irgendwie so eine sexuelle Fantasie, die dann auch noch mit dieser Optik irgendwie spielt und irgendwelche Abnehmer wird es dafür bestimmt auch geben. Aber das mit diesem Mikrofon, das fasziniert mich trotzdem. Redet sich mit dem Mikrofon, dass das so small ist? Also so,
nee, look das, at you. Das persönlich, you. Nee, das war so einfach wie in die Kamera geredet. So.
Ah, okay, das sind einfach nur Beschimpfungen. So ja. Quasi, das ist so.
ASMR auf dominant angelehnt.
Aber das, es gibt ja auch diesen Fetisch, irgendwie Bezahlschwein zu werden.
Ja,
kennst voll. Du das?
Ja, also, Standard. So, das gibt es auch in Euphoria, ist also so eine Serie, die super groß war. Ist auch dann so eine... meldet sich so als Camgirl an und dann merkt sie, dass es so diese Nische gibt von Leuten, die ihr gern Geld schicken, damit sie ihnen sagt, du bist so ein erbärmliches Stück Scheiße, dass du mir gerade Geld schickst, Alter, oh mein Gott. Und so, ja, weiter, mach weiter und so. Voll. Da wurde ich da introduced.
Das ist wirklich auch strange. Also ich meine, da denke ich mir dann einfach, da sitze ich dann davor. So ein bisschen bin ich irgendwie auf irgendwelche Umwege in so einen Strudel geraten bin oder geraten sollte, dann sitze ich da davor und denke mir nur so, okay, Menschen im späten Kapitalismus beziehen also irgendwie sexuelle Erregung daraus, dass sie all ihr Geld irgendwo im Internet versenken, dann denke ich mir immer, das ist eigentlich die mega Geschäftsidee, auch mit diesen Höschen oder Socken irgendwie so weiter, ey, ja. Den kaufst du dir bei Kick so ein 10er-Paar Socken, machst irgendein Bild von irgendeiner Frau auf deinem Profil, sagst hier, das sind meine Socken und dann machst du immer so homöopathische Dosen von Pipi und Schweiß irgendwie an diese Socken ran. Und dann verschickst du das.
Das klingt so, als hättest du das schon mal durch so
exerziert. Also ich habe es auf jeden Fall mir vorgestellt und dachte mir, eigentlich total easy.
Aber ja, Weg. Für dich ja nicht so, ja mega einfach, aber für dich ja nicht. Du findest das ja dann nicht körperlich genug, oder? Bei dir muss doch Arbeit wehtun und so und das verdient das kein Geld und so. Das würde sich.
Ich bin ja jetzt mittlerweile in diesem komischen Krypto-Ding drin.
Das wird's dann doch in Ordnung.
Guck da ja an, so ja. Alle 3 Monate drauf und denken wir so, ja. Klar, ey, verdoppelt. Einfach so vom Nichtstun, hingeben, zugucken, sitzen, verrückt. Also, das finde ich natürlich trotz allem nicht, kann ich nicht akzeptieren als Gelderwerb. Natürlich nicht.
Aber Revolutionskasse muss trotzdem gefüllt sein.
Die muss voll werden, natürlich.
Zu dem Thema auch, ich habe eure Top-Story-Folge gesehen gestern. Das neue Format von den Fleischwolf-Jungs. Das war die lustigste Folge, die ich bisher da, aber ich natürlich auch, weil ich dich so liebe und weil ich mich immer freue, wenn ich dich irgendwo sehe. Aber das ist so, das war richtig, richtig lustig.
Aber da kriegt man doch irgendwann mal genug, irgendwie so, hey, ich kenne den doch jetzt seit Jahren. Aber diese Story habe ich noch nie erzählt gehabt, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Die habe ich noch nie erzählt gehabt. Das ist wirklich lustig, weil ich hatte dieses T-Shirt ganz lange aufgehoben. Dieses vollgeblutete T-Shirt, weil es wirklich so aussah, als wäre das direkt aus dem Schlachthof gekommen und so weiter. Können wir spoilern? Also, oder nee, schaut euch diese
Folge an. Wisst nicht, aber guckt euch mal die Top-Story-Folge an. Das ist so ein neues Format. Falls ihr das noch nicht auf dem Schirm habt, dann lohnt sich das einzugeben. Markus Steiger, Top-Story. Und dann gibt es da auch schon andere Folgen mit.
Nee, ist auf Fleischwolf Enterprise. Fleischwolf Enterprises.
Empire oder so?
Nee, Fleischwolf Enterprise.
Echt? Ich habe immer Fleischwolf Empire gelesen.
Das Lustige ist, dass du, wenn du Fleischwolf Enterprise eingibst, dann landest du erstmal so bei so Küchenartikelherstellern. Es gibt wohl einen Fleischwolf, der tatsächlich Enterprise heißt.
Schneidaufsätze kaufen. Hausschlachtbedarf.de.
Ja. Genau, und dann musst du YouTube dazu machen und dann kommst du auf den richtigen Kanal. Also es ist ein neues Format, Burak ist dabei, Filatov ist dabei, Sino ist dabei und Marvin von...
Und Burak meinst du Berkan?
Ah, Berkan. Burak ist sein Bruder übrigens.
Ah, krass.
Der macht BJJ. Deswegen. Tatsächlich.
Ja, siehst du, genau, Berkan
und Berkan, Tülin. Genau, sorry.
Und Tülin.
Das ist auch wirklich sehr, sehr lustig, weil die sitzen dann alle auf der Bühne und dann haben sie einen Gast, unter anderem haben sie mich eingeladen gehabt und dieser Gast erzählt eine Geschichte und bricht an einer Stelle ab und sie müssen die Geschichte dann zu Ende erzählen.
Mhm.
Ich muss sagen, dass mein Ende eigentlich fast trotzdem das Witzigste war. Also die Realität hat die Fantasie dieser Comedians, sind das Comedians? Nee, nicht wirklich. Sind
auch lustige Leute einfach.
Lustige Leute. Die Realität hat auf jeden Fall die Fantasie.
Geschlagen.
Dieser Typen geschlagen, ja, auf jeden Fall.
Falls wir jetzt hier die Watch-Tipps rausgeben, hast du noch irgendwas Spannendes gehört auf Deutschlandfunk oder so, was man nachholen kann?
Nee, auf Deutschlandfunk, ich habe brutal wenig konsumiert. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Auf der einen Seite natürlich, weil ich ein relativ interessantes und langes Interview mit Max Zirngast geführt habe von der KPÖ Graz, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, letzte Woche auch schon angedeutet, dass das kommt. Und zwar habe ich das auf Telepolis oder für Telepolis gemacht, das ist diese Politikseite von heise.de. Das ist eigentlich so ein Technikportal.
Ja.
Und die haben aber ein Politikmagazin, das heißt Telepolis. Also eigentlich relativ groß auch und relativ hoch frequentiert. Und für die habe ich dieses Interview gemacht mit Max Zirngast. Max Zirngast selber ist relativ bekannt geworden, weil er in der Türkei inhaftiert war. Also man hat ihn dann so ein bisschen mit Deniz Yücel verglichen. Er war nicht so lange inhaftiert, aber er war journalistisch dort tätig, hat auch studiert, hat seinen Master irgendwie in Istanbul oder Ankara gemacht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ist dann aber eingebuchtet worden, unter dem Vorwand natürlich irgendwie wieder wie immer terroristische Vereinigungen unterstützt oder sonst irgendwas oder irgendwelchen linken Organisationen nahestehend, was er ja auch tatsächlich ist. Er hat ja auch Gemeindearbeit dort gemacht und hat sich eben auch gesellschaftlich engagiert in der Türkei, spricht auch fließend Türkisch. Und ist dadurch aber relativ Experte für türkische Innenpolitik. Hm. Da geht es ja jetzt auch gerade wieder ab. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Irgendwelche Botschafter oder westlichen Staaten haben halt die Regierung Erdogan aufgefordert, einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen, dessen Gründungsmitglied die Türkei übrigens auch ist. Und jetzt hat sich Erdogan hingestellt und hat gemeint, okay, es werden jetzt 10 Botschafter von Kanada, USA, Deutschland ausgewiesen. Die sollen ausgewiesen werden. Also das System Erdogan befindet sich tatsächlich so in den letzten Zügen und er versucht alles irgendwie umzusetzen. Auf jeden Fall galt Max Zirngast immer so als Koryphäe auch in diesem Bereich und ist jetzt aber Gemeinderat in Graz geworden. Und arbeitet da für die Bezirksleitung der KPÖ und hat da ein relativ langes Interview dazu gegeben, warum ihn das halt eben fasziniert und warum das halt auch gut ist und warum der Wahlerfolg der KPÖ halt nicht wirklich überraschend kommt, obwohl es natürlich alle überrascht hat. Ja, also wird ja wirklich voraussichtlich die Oberbürgermeisterin von Graz.
Ne, wieso voraussichtlich ist doch, oder?
Naja, es muss der Gemeinderat auch bestimmen. Also so das, was bei uns der Stadtrat ist, also das Parlament, muss die natürlich auch dazu wählen. Dazu braucht die KPÖ dann trotz allem eine Koalition, so quasi mit der SPÖ und mit den Grünen zusammen. Das Besondere an Graz ist allerdings, dass alle Parteien, die im Parlament sitzen, auch einen Stadtrat stellen, also die einen Teil der Regierung stellen. Egal, ob sie in dieser Koalition sind oder nicht. Also so quasi, es ist immer eine Konsensregierung, zu jeder Zeit, egal wer dort auch stimmenstärkste Kraft ist. Es werden aus allen Parteien müssen also Leute in diese Regierung berufen werden. Das heißt natürlich auch, diese KPÖ-Bürgermeisterin, die darf dann die Ressorts bestimmen. Aber das heißt auch, es muss eine sie muss natürlich auch ein FPÖ-Typen
im Stadtrat sein, ja.
Genau, mit reinberufen. In der Schweiz ist es auf Bundesebene so. Es gibt kein Staatsoberhaupt. Das Staatsoberhaupt in der Schweiz ist der Bundesrat.
Stimmt, jetzt wo du es sagst,
es gibt keinen Bundespräsidenten.
Du hast nie ein Bild irgendwie zu Schweiz und Politik, hast du nie so das eine Gesicht vor Augen. Das stimmt.
Die Angela Merkel gibt's nicht.
Krass. Ja,
es gibt halt diesen Bundesrat und der ist in seiner Gesamtheit das Staatsoberhaupt.
Bildet alle Parteien ab.
Dort sind auch alle Parteien vertreten.
Das ist krass.
Ja, also das wäre jetzt hier, jetzt die neue Bundesregierung würde halt eben nicht aus der Ampel bestehen, sondern die Ampel hätte vielleicht jetzt so quasi die Mehrheit und dürfte so quasi bestimmen, wer welches Ressort hat, aber sie müssten alle Parteien mit einbeziehen.
Anstrengend.
Also ich hab das bisschen in Deutschland, blöd, aber auch so ein bisschen mehr Konsens.
Also so
irgendwie auch interessant.
Irgendwie interessant, habe aber gerade auch so, also mir das so bildlich vorgestellt im Deutschen Bundestag.
Ja, aber also stell dir mal vor, du musst halt die Linken dann wirklich mit in die Politik holen, also in die Regierungsverantwortung.
Und die AfD.
Leider die AfD auch. Aber AfD vielleicht nicht, Heimatschutzministerium. Aber wie heißt das Heimatministerium?
Das ist auch krass, ne? Eigentlich, dass die AfD so gegen grüne Politik gewettert hat, die ganze Zeit auch schon im Vorfeld und eigentlich doch so, dass in ihrem Interesse sein müssten, dass die böhmischen Wälder und die märkischen Heiden und die bayerischen Berge und so, oder? Dass das irgendwie erhalten bleibt.
Nee, ja, wollen sie ja. Durch Atomkraftwerke an anderen Orten und gegen die Verspargelung der Landschaft.
Verspargelung? Ist das ein O-Ton aus dem Parteiprogramm?
Das ist auf jeden Fall ein O-Ton aus dem Märkischen Sand, den du dann wahrscheinlich live hören kannst dort. Aber was krass ist, jetzt am Wochenende haben die Nazis vom Dritten Weg, kennst du den Dritten Weg? Das sind so richtige Hardcore-Nazis. Es gab eine lustige Begebenheit da in Chemnitz, da war ich mal beim 1. Mai, als Kraftklub da auch gespielt hat zum 1. Mai und da sind die Nazis vom Dritten Weg irgendwie auch aufgelaufen. Und die haben so grüne Flaggen und dann so eine römische 3 drin. Ja. Und ich gucke so über diesen Platz und sehe diese grünen Flaggen und diese weißen Schriftzeichen, die so nach oben steigen. Und ich denke mir nur so, was macht Al-Qaida jetzt hier?
So sind diese, hat ein bisschen saudi-arabische Flaggen-Vibes gehabt, sagst du.
Ja, ich dachte wirklich so, hä? Wie kommen die jetzt hierher? Das verstehe ich ja überhaupt nicht, bis ich dann gecheckt habe. Das ist also
die Nazis,
Nathan. Der dritte Weg ist am Start.
Gott, haben die sich verirrt, oder was?
Mit, oh, die dann, aber das waren so richtige... Das, so richtige Ork-Nazis, weißt du? So.
Ork.
Ja, so wie man Nazis. Sie halt von früher kennt und die halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich war ja auch mal bei diesem Kampf der Nibelungen in Ostritz und das waren genau dieselben Leute, die halt so früher richtig, richtig Schläger waren, wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre im Knast waren, richtige Arschlöcher und die aber jetzt so angefettet sind und dann haben sie so diese Dreiviertelhosen an, weißt du? Also, ostdeutsche Freizeitkleidung. Und die haben jetzt in Guben zu Grenzpatrouillen aufgerufen. Und zwar seien jetzt durch diese Flüchtlingskrise mit Weißrussland da irgendwie da die ganzen Geflüchteten über die Grenze abschiebt, seien jetzt vermehrt illegale Grenzübertritte passiert in den letzten Wochen. Also keiner redet darüber und keiner sagt jetzt irgendwie so, dass das jetzt wirklich Tausende oder Millionen sind, die da über die Grenzen strömen. Und dann hat der dritte Weg jetzt zu Grenzbeobachtungen, Grenzpatrouillen aufgerufen zum Wochenende. Also über Nacht, 22 Uhr bis...
Überleg mal, ne? Damit verbringen die dann ihre Freizeit.
Ja,
so.
Das ist genau, das ist dann so jägermäßig, dann treffen die sich. Aber, und das habe ich jetzt bei Twitter gelesen, die Polizei hat dann wirklich so Leute festgenommen, auch vom dritten Weg, haben die festgesetzt mit Nachtsichtgeräten, Macheten, Schreckschusspistolen und so weiter und so fort. Also richtig so Bewaffnung.
Ja, sicher.
Und hat ihnen einen Platzverweis erteilt. Ja.
Das werden sie sich aber zweimal überlegen jetzt, ob sie dann nochmal mit Gasknarre losgehen.
Alter,
Nachtsichtgerät.
Noch? Also stell dir das mal vor, du bist so linker Demonstrant und hast so. Alter, mir haben sie schon eine Gewichtsweste von meiner Frau auseinandergenommen und haben mir unterstellt, es sei passive Bewaffnung. Habe ich das erzählt? Nee, der macht den Kofferraum auf und da liegt diese Gewichtsweste drin. Und die sieht halt wirklich aus wie so eine schusssichere Weste. Sind
das.
Halt aber andere Eisenplatten drin. Und dann so, ja, das ist passive Bewaffnung. Das können sie nicht mit, müssen wir feststellen, also oder müssen wir festsetzen. Ja. Dann musste ich diese Eisenplatten rausmachen und an einem anderen Ort im Auto lagern als diese Weste, okay. Als den Rest der Weste.
Okay.
Und dann hatte mich erst weiterfahren lassen, nachdem ich so Fotos gezeigt habe. So, nee, meine Frau macht Crossfit, schauen Sie sich diese Fotos an.
Ihre Frau ist passiv bewaffnet, Mann. Ja gut, okay, also als du gerade gesagt hast, Festnahmen dann an der Grenze, dachte ich mir, ja, geht doch auf einmal, aber na gut, Platzverweis, natürlich dann die andere Geschichte. Ey, Steiger, ich habe Musik von letzter Woche noch, die ich überhaupt nicht gespielt habe, nämlich Adele ist zurück.
Mit
21 Savage. Mit ihr, ach so, wie ihr Album heißen wird. Wie alt sie mittlerweile ist, sie ist bestimmt schon 27. 27 oder so bestimmt.
27 oder? Ist es schon 27?
Wahrscheinlich, oder?
Boah, der ist schon krass, oder? Die war 21.
Die war 19 bei ihrem ersten Album vor allem. Aber so, ja, ein Riesendurchbruch war es mit diesem 21-Album.
Mit dem 21-Album, das ist schon krass, oder? Das ist schon krass.
Das ist super hart.
Ich finde ja immer noch, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, in dieser Sendung, aber das kann man sich auch wirklich immer mal wieder angucken, als sie da diesen Prank da mitmacht, wo sie mit anderen Adele-Doubles...
Nee, das kenne ich gar nicht.
Hab ich dir noch nie erzählt?
Nein, was?
Also es gibt einen Prank von Adele, wo sie... mit Adele-Doubles auftritt. Und die haben sich halt richtig geschminkt und mit der falschen Nase angeklebt und so weiter. Und man erkennt sie halt nicht. Und sie geht da mit diesen anderen Doubles und das sind halt irgendwie so Frauen, die halt einfach wirklich auch für Adele brennen.
Ja.
Dann treffen die sich so Backstage und sie sagt so, ach, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich muss kotzen gehen und auch so. Und die anderen, hey, das wird schon, das ist schon gut. Und die waren alle auch total süß. Also wirklich, die waren total relaxed und irgendwie supportive und gegenseitig haben sie sich in den Arm genommen.
Ja, als Adele-Hörerin.
Und dann gehen die halt raus und singen und machen das auch sehr, sehr gut. Und dann kommt sie irgendwann mal auf die Bühne und verkackt halt ihren Einsatz. Und dann sagt die eine, sie war hinter der Bühne schon so aufgeregt.
Oh Mann.
Ich drücke ja die Daumen. und dann fängt sie an zu singen. Und das ist wirklich so ein bisschen wie, also da kriegt man Tränen in den Augen halt so. Und sie fängt an zu singen und nach dem dritten Ton so quasi merken die, ey, das ist anders. Das ist anders. Das ist einfach ein anderer Planet. Und sie singt und spätestens nach der Hälfte der ersten Strophe sagen sie, ey, das ist sie, das ist sie. Und haben sie halt auch erkannt. Und das ist richtig gänsehautmäßig. Das ist richtig schön.
Okay, gut. Dann packen wir die neue Adele-Single Easy On Me auf die Playlist und den packen wir uns auf die To-Watch-List auf jeden Fall. Das klingt ja köstlich.
Der Woche.
Ja, die Themen der Woche, diese Woche voller als man denken sollte, ist eigentlich nicht so richtig, was irgendwie über die Grenzen der Hip-Hop-Bubbles hinausgeschwappt ist, aber Capi hat zum Beispiel mehrfach für Schlagzeilen gesorgt, genau, das habe ich erstmal gelesen, Familienzuwachs bei Bra-Musik, da war ich so, okay, oh, was, wie, wer ist denn da jetzt gesigned? Dann sagte, Pascha, so heißt der Hund, den sich Rapper Capital an der polnischen Grenze aussuchte. Da war ich so, ah, okay, alles klar. Ich dachte jetzt kurz...
War wirklich polnische Grenze oder hast du es erfunden?
Ich hätte es gesagt. Ich war so, wie, Alter, Paschanum bei Capi, das... Yeah. Und so. Aber das wäre natürlich auch ein schlauer Move gewesen.
Das wäre wirklich ein mega Move, muss ich sagen. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, Capi liebt Musik. Könnt ihr mir vorstellen.
Capi eh begeisterungsfähig für vieles, glaube ich.
Ja.
Auch wenn da nicht ein paar Scham. Ja, ansonsten war er auch noch bei Madame Tussauds und hat seiner eigenen Wachsfigur was Neues angezogen. Hast du das mitbekommen?
Wie geht das? Wie geht es, dass man seiner Wachsfigur was Neues... Also, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Ich habe neulich mal Dummies präpariert. Es war tierisch anstrengend, weil die bewegen sich ja nicht. Und sie sind einfach...
Und Wachs kann ja noch kaputt gehen.
Noch,
ne?
Viel schlimmer.
Also das Ankleiden an sich haben die auch nicht gezeigt, aber er ist mit so 3-4 Adidas-Tüten da reingegangen und hat gesagt, hey, Bruder, das ist doch viel besser. Hier, Louis Vuitton oder her, können wir die umziehen? Dann sind da irgendwie Mitarbeiter gekommen, die haben gesagt, oh Gott, hier ist Capital. Da steht die Figur von Capital und der will jetzt irgendwas machen.
Wirklich nicht angekündigt?
Ich glaube nicht, nee. Aber so schätze ich ihn auch ein. Also das ist doch sein Style, oder? Wenn wir irgendwo hingehen und er war auch letzte Woche im Krankenhaus, also ganz kurz an diese Adidas-Geschichte war dann relativ schnell erledigt. So, er hat dann gesagt, guck mal, jetzt hier die Schuhe, oh, voll krass, die Hose, oh mein Gott, krass und viel geiler und anscheinend irgendein Adidas-Ding gerade wieder am Laufen. Und dann kam da so eine andere Frau an. Und er sagt auch noch so, ja, und hier neben der Figur von Capi stehen dann da irgendwie so Pizzakartons von seinen Gangsterella-Pizzen. Und er sagt so, ey Leute, und das macht ihr hier weg, oder? Da kommen Bratis hin. Ja, Mann, ja. Und ich stehe so, hier, was? Und so, also das Kaufland-Ding scheint auch irgendwie gelaufen zu sein, ich weiß nicht. Oder stresst er seine Kulissen,
das
aber...
Das ist wirklich, wirklich mega. Wir haben uns neulich darüber unterhalten. Also Hafti gibt es ja wirklich so gut wie nirgendwo. Dirty...
Kriegt man schon hier und da.
Gibt's, aber...
Capi ist an jeder Tankstelle, ja.
Wirklich weit verbreitet. Und mit wem hat er diesen Deal gemacht? Hat es, glaube ich, mit Carlsberg gemacht. Kann das sein?
Das kann sein. Ich weiß nicht,
irgendwie so, schon schnell das raus. Ist ja schon irgendwie mega, wenn du dann wirklich in jeder Filiale, also in jeder Netto-Filiale wird dein Tee verkauft und du kriegst nur 10 Cent davon ab. Also ich glaube, da hätte ich dann wirklich Probleme mit diesem Arbeitsloseneinkommen. Also wenn das Geld einfach nur noch so reinfließt, das könnte ich nicht akzeptieren für mich. Glaube ich, das wäre wirklich schlimm.
Wie stehst du zu bedingungslosem Grundeinkommen?
Scheiße. Ja. Mies, richtig mies. Naja, klar. Also erstens, also es gibt ja Leute aus meinem Umfeld, die sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, ey, mega. Ich sage, das wird kommen und es wird kein Spaß. Erstens, es wird wahrscheinlich mit einem neuen Geld kommen, mit einer staatlich verordneten Kryptowährung und dann wird diesem Geld Informationen eingeschrieben. Das heißt, du kriegst es halt eben nicht unbedingt nur bedingungslos, sondern du kannst es halt einfach dann nur in den und den
Kaufhäusern ausgeben. Aber das ist ja jetzt, aber warum, worauf stützt du diese Dystopie?
Naja, also diese Versuche gibt's ja. Also die Versuche jetzt wirklich auch Kryptowährungen unter staatliche Kontrolle zu, damit wird ja rumexperimentiert. Also ja. Erstens, die großen Firmen experimentieren damit rum, Uber, Facebook und so weiter, die haben ja letztes Jahr mit dem Libra schon einen neuen Vorstoß gewagt und es hat dann nicht ganz geklappt, weil es dann unterbunden wurde, aber auf jeden Fall, da ist ja Druck auf dem Kessel, da in diese Richtung wird es gehen. Und die Bargeldabschaffung, zum Beispiel bei den Corona-Rückerstattungen, also in Italien gab es auch eine Mehrwertsteuersenkung.
Das ist schon klar, dass dir jetzt nicht Ewigkeit noch Bargeld geben wird. Aber worauf stützt du das dann so? Okay, das kriegt dann nicht jeder. Das muss dann im Code eingetragen werden,
ob
das
ein Assi ist oder so. Du hast halt die Möglichkeit, bei Kryptowährungen dem Geld Informationen schon einzuschreiben. In jedem Moment, in dem es generiert wird. Warum soll es nicht genutzt werden? Also...
Ja, aber das ist ein bisschen...
Was machbar ist, wird gemacht. Vielleicht jetzt nicht unbedingt dann hier und nicht sofort.
Aber was machbar wird, auch im positiven Sinne, wird das auch gemacht, Steiger? Und von wem?
Naja gut, ich meine, Kryptowährung oder Geld, das einfach so aus der Fantasie heraus existiert, ist ja jetzt okay, kann man ja benutzen. Ja, es wird ja trotz allem dann irgendwann mal in... Material muss es ja übersetzt werden.
Ja.
So. Und das heißt, irgendwer muss ja dafür arbeiten, irgendjemand wird sich dafür verschulden. Ich meine, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass diese Regierungen sich jetzt einfach nochmal verschuldet haben bis zur Oberkante. Wir müssen es nur irgendwann mal zurückzahlen. Das heißt, es gibt jetzt diese Inflation, es gibt den Wertverfall, wir müssen mehr arbeiten, die Gebühren steigen, die Gaspreise steigen, alles wird teurer. Das heißt, wir müssen es ja zurückbezahlen. Aber egal. Was viel schlimmer ist, ist eigentlich, es macht die Menschen auf eine gewisse Art und Weise überflüssig. Ja, solange wir arbeiten, solange wir an diesem Reichtum ja noch mitwirtschaften, sind wir auch noch mit stimmberechtigt. Wenn wir nur noch dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen, ja, dann sind wir halt auch nur Almosenempfänger, die nicht mehr mitbestimmen können.
Aber du glaubst doch nicht, dass wenn Leute bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, wenn das dann keine Lust mehr hätten, irgendwas auszuüben. Also so, ja, es gibt ja auch sinnstiftende Arbeit und es gibt ja auch irgendwie so den inneren Drang, etwas zu schaffen, oder?
Ja, voll, natürlich. Aber ich glaube, dass die meisten, die dann wirklich von diesem, also unter die Regelung des bedingungslosen Grundeinkommens fallen würden, ja erstmal...
Geh mal die Kopfhörer her, fummel mal mit dem kleinen Männchen hier rum. Das ist ganz,
dafür erzogen ganz werden müssten oder damit, also dazu gebildet sei oder ausgebildet werden müssen, das halt eben auch entsprechend zu nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle Leute für dumm halte und nicht, dass die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen können. Aber wir sind ja in dieser Gesellschaft schon darauf getrimmt, irgendwie beschäftigt zu werden. Ja, damit hat, also dass man außerhalb von Erwerbsarbeit sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeiten irgendwie ausübt, darauf wird sehr wenig Wert
gelegt. Ja, aber weil ja auch Existenzängste irgendwie allgegenwärtig sind, wenn du einem unterbezahlten Job nachgehst.
Ja, voll. Es könnte ja wirklich sehr, sehr gut sein. Die Frage ist einfach nur, wenn man so einen großen Schritt geht, irgendwie so, okay, wir beziehen jetzt irgendwie arbeitsloses Grundeinkommen oder arbeitsloses Einkommen, warum geht man dann nicht den Schritt weiter und sagt, okay, lass uns doch mal wirklich über Reichtum und Arbeit sprechen, lass uns doch über dieses komische Verhältnis sprechen von sinnstiftender Tätigkeit oder nicht sinnstiftender Tätigkeit und von all diesen Tätigkeiten, die sowieso komplett sinnlos sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass irgendwie in Zukunft diese ganzen Lieferdienste von Robotern erledigt wird. Das ist ja super. Ja, menschliche Kreativität entsteht und wird frei und so weiter und so fort. Nur die ganze Arbeitserleichterung der letzten 200 Jahre, dieses Mehr an Produktivität, dieses Mehr an Gütern, das wir ja haben, es ist ja für die arbeitenden Leute nie zum Vorteil gewesen. Es hat immer Arbeitslosigkeit bedeutet oder noch mehr Stress.
Du meinst jetzt, wenn du nicht mehr so viele Leute brauchst, um eine Fabrik in Stand zu halten, weil der Großteil irgendwie automatisierte...
Ja. Guck mal, wir haben doch diese paradoxe Situation gerade, dass 10 Leute heute mehr schaffen als 100 Leute vor 50 Jahren.
Ja.
Und zwar viel mehr. Der Warenoutput wird sehr viel mehr. Warum haben wir dann nicht mehr Freizeit? Warum haben wir dann nicht weniger Stress? Warum haben wir dann nicht weniger Zukunftsängste? Wenn es von allem mehr gibt als früher... dann müssten wir doch eigentlich ein besseres Leben haben. Also auf eine gewisse Art und Weise haben wir wahrscheinlich auch so. Und ich misstraue diesem Versprechen, dass jetzt irgendwie...
Also wird das von irgendwo versprochen? Das ist jetzt gar nicht...
Ja, was soll dieses bedingungslose Grundeinkommen denn dann sein? Außer, dass man die Leute halt am Leben erhält, weil man sie jetzt nicht abschlachten kann.
Ich denke mal, das ist eine Reaktion dann auf, dass noch mehr Jobs unnütz werden, oder?
Ja, aber dann kriegst du ja eigentlich nur mitgeteilt, ja, du bist überflüssig. Das ist ja auch kein geiles Leben.
Also du kannst ja relativ gut abschätzen, jetzt ich arbeite in der Videothek, ich scanne hier die kleinen Karten ein, dann suche ich hinten die Filme und gebe die wem raus. Das muss dir ja klar sein, dass das jetzt nicht unverzichtbar ist. Und dann holst du dir den Sinn in deinem Leben ja nicht aus dieser Tätigkeit, sondern aus irgendwas anderem, was du abseits davon machst, oder? Also wäre jetzt ein Vorschlag. Oder nicht? Egal, ich weiß gar nicht, wie wir da abgebogen sind. Hat mich einfach nur interessiert, weil ich dich noch nie dazu was sagen...
Also ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Es gibt Freunde von mir, die das euphorisch begrüßen und sagen, ja,
da kommt man nicht dran vorbei, wird passieren.
Ich glaube, dass es das passieren wird und ich glaube, dass es nicht so cool wird, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Aber wie alles, was an diesen technischen Neuerungen ja gerade entsteht, das ist alles cool, das könnte alles cool sein. Das müsste halt dann einfach cool umgesetzt werden. Von uns.
So.
Die wir diesen Reichtum erwirtschaften. Alle zusammen. Das tut nicht einer alleine.
Interessant.
Aber es gehört halt Einzelnen. Das ist das große Problem. Aber da sind wir ja schon wieder.
Da sind wir aber auch eigentlich auf einer Wellenlänge.
So, wo sind wir denn jetzt?
Wir sind eigentlich immer noch sind bei unterbezahlten Jobs, weil Capi hat dann auch einen Tag zuvor Stories aus dem Krankenhaus gepostet und immer so den Arm um seine Krankenschwestern gelegt und sagt, Leute, Respekt fürs Pflegepersonal und so, supportet diese Leute hier, wenn ihr hier seid, kauft den Blumen, kauft den alles, was die wollen, kümmert euch so um die, wie die sich um euch kümmern sollen und so. Das sind alle, die wir haben. Schreibt uns euren Lokalpolitikern und sagt, die sollen diese Menschen unterstützen und sowas. Und hat er eine kleine Lanze fürs Pflegepersonal gebrochen.
Ist das geil.
Und ist dann auch wirklich losgegangen und hat irgendwie Sekt und Blumen und Kram gekauft und da irgendwie, wo ist hier die Schwester, die mich behandelt hat? Warte mal, nee, die hatte so dunkle Haare, warte mal. Und so irgendwie Geschenke verteilt da auf der Station. War.
Ist ja geil. Ich meine, zurzeit gibt es ja den Berliner Pflegestreik und es gibt ja halt so richtig, richtig massive Streikbewegungen.
Klatscht keiner mehr.
Ja,
vom Balkon,
weil ne? halt eben keiner, und weil es im Geldbeutel der Leute halt
nach wie vor nicht klatscht. Ja.
Und eben nach wie vor immer noch dieser Notstand besteht, dass zu wenig Leute in dieser Pflege arbeiten, weil die Leute aber eben...
Weil es eben auch keine geile Motivation ist, zu sagen, hey, guck mal, du hast jetzt zwar Arbeit, die irgendwie super emotional auslaugend ist, die du mit nach Hause nimmst zwangsläufig, die dafür aber nicht so geil bezahlt ist. Das ist irgendwie keine geile Aussicht.
Ich glaube, wenn Gesundheitspflege einfach immer noch nach wie vor unter diesem Gewinnmaximierungsdruck steht, dann kann keine gute Pflege dabei rauskommen. Oder kann keine gute Krankenversorgung dabei rauskommen. Das widerspricht sich einfach. Aber ich finde es gut, dass Capita, ich finde es wirklich gut, dass Capita auf der richtigen Seite
ist. Hey, das Eisenmann, die muss irgendwo hin. Und ich finde, er hat da die richtigen Ansätze auf jeden Fall.
Mit Sekt und Blumen ist es nicht getan. Aber es ist auf jeden Fall ein geiler Ansatz. Und ich freue mich, dass er da dabei ist. Wirklich, solche Leute braucht man. Das Voll. Ist ganz, ganz wichtig.
Würdest du Capi wählen zum Bürgermeister von Berlin? Also ich auf jeden Fall.
Auf Zeit?
Auf Zeit, ja, so wie jeden Bürgermeister auf Zeit. Ja,
also auf eine gewisse Zeit.
So 16 Jahre würde ich ihm geben.
Nee, ich finde so 2-3 Monate sollte er schon mal machen.
Einmal kurz alles ausgeben. genau, das war ansonsten Release-Stopp bei Shindy. Er muss irgendwie sein Album zurückhalten jetzt, weil er da vertragliche Ungereimtheiten hat, die noch nicht aufgelöst sind. Da
immer noch mit EGJ?
Womöglich. Ich meine, es kam ja schon ein Album raus.
Aha.
Nach EGJ, aber jetzt ist das wohl wieder ein Thema. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit Leuten, die zwischendurch irgendwie Rücken gemacht haben oder so. Keine Ahnung. Aber dauert wohl noch ein bisschen mit dem Shindy-Album. Und Nemo Hated O2 hat so einen riesen Rant losgetreten, weil er gesagt hat, ey, die haben hundertprozentig meine Nummer weitergegeben und so. Und hier so, ich kriege hier immer so Scheinanrufe von angeblichen O2-Mitarbeitern oder vielleicht auch von richtigen O2-Mitarbeitern, die irgendwie in der Datenbank nach meinem Namen suchen und dann meine Nummer rausrücken an Privatpersonen und so. Und alle Shitstorm unter O2 und es geht alle runter. Und
sagt, war aber wirklich, wirklich sehr, sehr außer sich. Er hat sich da mehrmals verhaspelt, das Statement. Was ich aber lustig fand, war die Begründung, die er so gebracht hat. Ey, ich hatte auch mal einen Freund bei so einer Telefongesellschaft. Der hat das auch gemacht. Deshalb weiß ich, dass ihr das macht. Und deshalb weiß ich auch, dass ihr das immer noch macht.
Ihr seid doch so welche. Ihr seid doch so wie meine Freunde.
Ja.
Ja, check ich. Das ist auch, da ertappe ich mich auch ganz oft selber, weil ich so, das machen die das dann nur, weil die das dann, klar, vielleicht würde ich das so machen, vielleicht machen die das gar nicht so. Das sind die geilsten Erleuchtungen.
Ich habe ehrlich gesagt zur Vorbereitung auf diese Sendung ein bisschen Mr. Rap gehört und muss echt sagen, das ist absurd, was da alles abgeht. Oder wie der auch seine Sendung mittlerweile gestaltet hat. Der ist ja eigentlich nur, der erzählt einfach
ganz
nur
so schmerzlos durchgerusht einmal durch die Woche. Aber so ist es ja auch. Ich meine, das ist Daily Business mittlerweile
für den. Ja, aber der macht halt wirklich so eine szenische Lesung. Ist eigentlich nicht mal eine richtig szenische Lesung. Es ist ja wirklich nur eine Nacherzählung von Instagram-Postings, was die Leute in Instagram-Postings auf irgendwelche Fragen
auf Twitter geantwortet haben. Ja.
Fragerunde, und darauf gab es dann wieder eine Fragerunde bei dem und dem. Und der hat dann wiederum das gepostet. Und der hat darauf reagiert, dass er erstmal nur einen Screenshot von dem Statement des anderen gepostet hat. Du denkst so,
ja, aber yes, das musste dir erstmal gehen. Ich hatte vollen Respekt davor.
Wie geht das? Ganz ernsthaft. Man ist doch dann auch, hat doch, also ich frage mich natürlich auch, wie sich gewisse Leute im Beef der letzten Woche, ich möchte das wirklich nicht mit Namen nennen, aber in diesem Beef der letzten Woche, die Akteure das aber auch aushalten. Also wirklich, wo man sich doch auch wirklich sagen könnte, ganz ernsthaft, ich bin so alt
dafür. Ist es das wert?
Ich kann das nicht mehr durchhalten. Ich mache da nicht mit. Da mache ich wirklich nicht mit. Ich antworte da jetzt auch nicht drauf. Das ist mir zu unwichtig.
Das ist mir zu unwichtig. Ja, ey, ich meine, ich fürchte, in der Release-Phase ist nichts unwichtig, nichts zu unwichtig. Aber ist auch okay. Man muss das halt nur einordnen können für sich, finde ich. Ich glaube, so deswegen kann Mr. Raptor auch so durch so einen Hürdenlauf durchsprinten einmal. Kurz mitgenommen, den PA Sports manuellen Beef und dann wieder weiter und ab zum nächsten und so. Und ey, wer weiß, was da noch kommt.
Ja, naja, offiziell ist es ja eigentlich wieder alles in Ordnung. Aber inoffiziell, man weiß es nicht.
So richtig ist doch harmonisch. Hey, juckt das auch nicht.
Ganz ernsthaft, wenn man diese Shitstorms bei den Firmen verursachen kann, dann hätte ich jetzt auch gerne mal meinen Rant untergebracht. Ich habe dir ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass YouTube
ja
meine Kreditkarte haben wollte oder meinen Personalausweis.
Ja. Nur weil du mal kurz ein Katja Krasavice-Video,
weil
nur ganz kurz
ich
mal
wirklich mal bei Katja Krasavice mal reinhören wollte, was es da geht inhaltlich.
Inhaltlich.
Ja? Ich wollte wirklich inhaltlich.
Ja, dann was?
Okay, nee, ich weiß gar nicht, warum ich mir gedacht habe, aber es könnte ein lustiges Zitat sein oder eine lustige Geschichte sein. Ich wollte dieses Sexvideo von Katja Krasavice angucken. Und dann haben
auf YouTube? Es gibt ein Sextape von ihr auf YouTube?
Nein, dieses Sexvideo, wo halt sehr explizite Szenen anscheinend, ein Musikvideo
von Musikvideo.
Ihr. Musikvideo von ihr. Ihr letztes, neuestes Musikvideo.
Das heißt Sex. So,
keine Ahnung,
egal,
wie es
okay,
heißt.
Einfach irgendein Musikvideo.
Ich habe vergessen, ich konnte es ja nicht angucken, weil YouTube hat mich gefragt nach der Altersfreigabe und hat dafür meinen Personalausweis oder meine Kreditkarte verlangt. Darauf habe ich YouTube geschrieben, aka Google. Sag mal, geht's noch? Wollt ihr noch meinen PIN haben? Ihr habt doch sowieso alles von mir. Geht mal scheißen.
Ja, gar nicht.
Irgendeine Beleidigung habe ich bestimmt noch hinterhergeschrieben. Aber, weißt du, was dann passiert ist? Sie haben meinen Zugang zu meinem eigenen YouTube-Kanal gesperrt.
Zu Recht. Warum bist du auch so respektlos? Meiner Meinung nach zu Recht. Okay, und jetzt kannst du nichts mehr auf
so,
welchen
jetzt
Kanal?
Jetzt
ist Common gesperrt, oder was?
Nein, ich kann meinen Steiger-Kanal nicht bearbeiten. Diese Texte oder so, wenn ich da was eingeben möchte in meinen eigenen YouTube-Kanal, dann muss ich das an meinen Kamerakollegen Andrzej schicken und der muss es dann dort einpflegen. Geht mal alle auf diese Google-Seite und macht mal richtig Shitstorm.
Mach mal schlechte.
Free Steiger.
Nein.
Hashtag Free Steiger.
Voll. Schreibt mal eine Google-Bewertung für YouTube. Für die Seite YouTube eine Google-Rezension mit einem Stern. Free Steiger. Fragt mal, was das noch mit Menschenrechten zu tun hat. Das würde mich auch mal interessieren. Hast du da mitbekommen? Ach nee, das ist ja gar nicht veröffentlicht. Sorry. Ja, ansonsten habe ich so themenmäßig gar nichts mitgeschnitten. Das war alles, was bei mir.
Was ist mit der Großen Koalition? Ampelkoalition, Entschuldigung, Große Koalition.
Ja, was?
Gibt's nicht mehr.
Weiß ich nicht, was ist denn damit?
Ja, ich habe heute Morgen eine grüne, neu gewählte Bundestagsabgeordnete im Interview gehört und die hat dann auch von dieser Verquickung von Wirtschaft und also sie hätte neulich mit einem Menschen von der CDU geredet und der hat ja dann gesagt, also die Kohle, die lohnt sich auch bis 2030, eigentlich die lohnt sich jetzt schon überhaupt nicht mehr, wir müssen eh früher raus aus der Kohle. Das fand ich interessant, hat sie dann gemeint.
Sowas fällt der CDU dann ein, nachdem sie nicht mehr am Hebel sitzen. Okay, das ist ja interessant.
Ey, das fand ich krass. Und zwar in diesem Statement von Lars, ich weiß gar nicht, wo er es abgegeben hat, ich habe es bei hiphop.de nachgelesen, okay, dass er gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gemacht, das ich richtig cool fand. Alles, was ich bislang rausgebracht habe, auch die größten Erfolge, also so als Co-Writer, Ghostwriter oder ja, sowas, fand ich immer scheiße.
Hm.
So. Und das finde ich echt wirklich krass, dass jemand, der so, also, und jetzt sage ich, das ist so eine komische Fernanalyse. Ich glaube, dass Lars ein sehr glücklicher Mensch werden kann, wenn er versteht, dass er ein sehr guter Schreiber ist, ein sehr guter Autor ist, aber kein guter Solokünstler ist. Wenn er das für sich akzeptieren könnte und seinen Frieden so quasi damit macht, dass er sagt irgendwie so, hey, ich gehe gerne auf Bühne, ich bin gerne ein Rapper, ich mache das gerne, aber das ist so eher so Freizeit und so einfach so, weißt du, ich erwarte mir jetzt nicht die große Solo-Karriere, mein Geld, meinen Lebensunterhalt und meinen guten Lebensunterhalt.
Aber macht er, also hat er ja schon gemacht, oder?
Ja, ja, klar, aber ich glaube, das ist einfach, wenn er das einfach für sich, wie gesagt, das ist jetzt echt blöde Fernanalyse, aber ich habe immer den Eindruck, dass er, glaube ich, halt schon noch gerne
noch lauert.
Solo-Künstler wäre. Er wäre halt gerne selber,
ja, ich meine,
der
das,
Rapper
das,
auf der Bühne,
das,
der für ist seinen halt, Rap dann gefeiert
der hat. Ist halt für dich, du sagst jetzt, der ist kein guter Solo-Artist, aber ein guter Schreiber.
Nein.
Aber, oder ein guter Rapper, aber der findet ja wahrscheinlich, oder er rappt ja wahrscheinlich so, wie er selber sich das vorstellt, so rappt ein guter Rapper.
Ja.
So.
Nee, das wäre ja auch gut, aber verstehst du, wenn er das nicht mit einem großen Traum mehr verbinden würde, wenn er das nicht mit irgendwie so riesen Erwartungen verbinden würde. Wenn er das macht für seine 200 Leute, die pro Stadt halt wirklich ihn hören wollen und einfach diese Art von Musik, würde er, glaube ich, sehr, sehr viel gechillter durch sein eigenes Leben gehen können. Und wenn er dann sagt, hey, aber das andere ist halt Broterwerb und damit mache ich meine große Kunst oder dann mache ich meine große Kohle damit und das andere ist Kunst, aber das mache ich dann halt wirklich so für mich.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe voll, was du meinst.
So eine innere Herangehensweise. Und ich habe halt immer noch den Eindruck, wenn ich ihn so auf Entfernung sehe oder wenn ich ihn so sprechen höre, dass er halt
irgendwie... Er lauert noch auf den großen Shot, der genau jetzt kommt, wo er sich denkt, ja, weiß ich nicht. Es ist auch, also sowohl mit Genie als auch mit Shirin schreibt er ja, glaube ich, so sehr im Austausch. Und das ist ja irgendwie auch gutes Gefühl, wenn man irgendwie ein Team hat, mit dem man Sachen macht und bla, und das funktioniert irgendwie. Und man
ja, sieht aber dann haut er ja Sachen raus. Hey, nach dem Shirin-Album war ich irgendwie der Depression so nah wie noch nie zuvor.
Echt? Das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Nur so eine Zusammenfassung gesehen, wo es dann irgendwie eher um diese Bushido gegen Kollege-Geschichte ging und dass er da so rein so herhalten musste als der Kriegsauslöser. Oder
ja,
so,
weiß ich nicht. Er hat ja dann auch einen interessanten Satz gesagt, so, ja, am Anfang habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich endlich mal ein Team hatte und die haben mal zu mir gehalten und keiner durfte mich mehr dissen, aber dann war das halt auch so ein komisches Machtspielchen.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, man, dann geht's ja auch nochmal in die 15. Runde.
Der
Rolle beim Ali Boumaier Interview, der dann auch wiederum Sachen ausgepackt hat, irgendwie so.
Ach so, ich dachte, der Prozess läuft gerade wieder an oder so.
Nee, aber dass diese ganze Beef irgendwie halt irgendwie zwischen Farid und Kolle und Bushido irgendwie auf Bushidos Mist gewachsen sei, aber dann Bushido einen Rückzieher gemacht hat. Ja. Und dann geht es wohl immer noch um dieses Sextape, das irgendwie nicht rauskommen hätte sollen oder rauskommen sollte oder sonst irgendwas. Eieieiei. Ach, Mauli, da sind wir doch froh, dass wir
nur Fernanalysen machen müssen. Das ist richtig. Das reicht mir auch.
Dass wir da in diesem Struggle gar nicht drin sind, oder?
Also völlig ernsthaft, ne? Völlig ernsthaft. Ich, so ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Musik rauszubringen, und dann gab es auch irgendwie so, keine Ahnung, Flair hat dann mal gepostet, dass er irgendwie meine EP cool findet oder sowas. War ich so von Anfang, ne, von, also jemand, der Bushido als Fan verfolgt hat, war ich immer so, ey, wenn der jemals Props gibt, dann lauf einfach so. Das ist so, weil ich ja immer gesehen habe, irgendwie das so, als Kay bei ihm war, ey, Kay ist irgendwie der krasseste Newcomer für mich, das ist der krasseste Rapper, den es gibt in Deutschland und so, und da gibt es Deutschland keinen Weltkern, der mithalten kann und so. Und dass das eigentlich so Soziopathen-Talks nur sind von jemandem, der sagt, ja, ich muss hier so ein bisschen den Leuten ihr Selbstbewusstsein geben und so, und wenn ich nicht mehr will, dann gebe ich denen nichts mehr, was von denen machen. Dann fühlen die sich minderwertig und so. Und der hat irgendwie schon immer so eine, deswegen auch damals, als er so, ja und Lars, nee, und jetzt hier dieses Drop-Diamond-Namek-Battle von ihm fand ich auch ganz super, und wenn jetzt mit dem wer Faxen macht und so, nee, nee, das ist nicht mehr, ne, also da müssen sich ein paar Kollegen, ich meine auch schon, ja gut, ich meine, wer das nicht irgendwie als Einladung annimmt, so als Kollege und Farid.
Ja, vor allem, ich meine, der hat bestimmt auch drunter gelitten, dass jeder irgendwie Witze über ihn machen durfte. Aber auf der anderen Seite war er auch Rapper. Und das hat ihn ja auch natürlich dann so angespornt. Und er hätte ja auch Battle Beefs, wie nennt man denn das? Also so richtige
Diss-Tracks.
So, wir machen Diss-Tracks gegeneinander. Aber das gibt's gar nicht mehr, oder? Also so richtig.
Das würde ich geil finden, ganz kurz mal, weil das gibt's ja gefühlt in jeder zweiten Promophase auch, dass irgendwer sagt, ey, wir gehen jetzt hier boxen, komm, 15.000 Euro, wir schlagen uns jetzt hier, aber bericht mit dem Schiedsrichter und sowas. Und warum Leute nicht mal sagen, ey, jetzt Rapper Mittwoch Battle, 20.000 Euro im Pott, los geht's. Das würde ich irgendwie interessant finden. Boogie gegen Flair, wer hat dann gewonnen? Oh, da werden, also bei 20.000 Euro würden Leute schon ganz genau die Silben zählen, wer da gewonnen hat, wer mehr Vergleiche pro 16er hatte und sowas.
Das wäre aber auch wirklich sehr, sehr interessant. Das wäre so auch so ein bisschen so ein Kampf der Urzeitmonster. Das wäre jetzt nicht filigran, oder?
Das wäre
jetzt nicht filigrane Drechselarbeit, oder? Also wenn man sich jetzt vorstellt, das ist die eine Skala ist so ein ganz fein ziselierter Tisch, den man so aus haarfeinem Holz geschnitzt hat und auf den man eigentlich so gut wie nichts draufstellen kann, aber der ein wunderschöner Tisch ist. Und auf der anderen Seite ist so aus Birkenholz
gehackt. So ein Palettenbett einfach. An der Baustelle zusammengeklautes Palettenbett. Ja.
Ich glaube, Boogie wäre eher auf diesem beim fein ziselierten Tisch zu finden. Aber das wäre wirklich auch lustig, oder?
Das wäre voll lustig, Mann. Weil ich meine, so, ich glaube, dass das Sagen, dass diese Verabredungen immer gemacht werden, weil man weiß, ja, da kommt eh keiner und ich muss jetzt hier nicht um 15.000 Euro bangen. Aber das sagen Leute ja so inflationär oft, dass sie das eigentlich müsste man wirklich. Ja, aber ich meine, jetzt rappen, so, da schlägt sich ja keiner. Es ist doch okay, rapp doch gegeneinander und Dings und dann. Wir verwalten das und dann die Crowd entscheidet, wer gewonnen hat. Das wäre doch witzig, Mann. Aber gut, das hat wahrscheinlich Ben Salomo schon vor 10 Jahren vorgehabt und keiner hat mitgemacht.
Ja, den letzten richtigen Beef, den es wirklich gab auf Platte, war DJ Tomek gegen
Drake.
Nee, DJ Tomek gegen, wie heißt der Typ mit den Knickerbockern aus Hamburg, der
Raptor, Herr Sorge.
Sammy Deluxe, Herr Sorge.
Den Knickerbockern aus Hamburg. Ja, irgendwie so heißt er.
Sammy Deluxe gegen DJ Tomek.
Das ist der letzte Beef, den du mitbekommen hast.
Der letzte wirklich Diss-Track-Austausch, würde ich sagen, ja. Weil der war nach Echo und
Savage. Ja, okay, aber auf Platte, wenn du jetzt von Vinylplatten redest.
Von einigermaßen berühmten Leuten. Ja, okay, wann war der letzte richtige Battle-Track-Austausch? So, er macht also,
ich weiß, Casey und Rata haben sich sowas hin und her gehauen, Casey und PA, so sieht's ja aus. Aber ich meine,
PA 100 Bars, aber das lebt doch von Andeutungen, das ist doch nicht irgendwie sowas wie Leben und Tod des Kenneth
Cole. Ja, das, aber sowas ja auch. Ich meine, sowas bringt man nicht mehr aufs CD raus und ich bin irgendwie dankbar auch darüber, oder? Eigentlich. Weil das ist schon irgendwie geiles Entertainment, aber ich glaube, Leute sehen das ganz. Also ich glaube, die Leute, die Promophasen führen und die jetzt so, ne, ich würde mal jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, Flair konzipiert sich schon vorher so eine Promophase und sagt so, okay, mit wem fangen wir Stress an? So wie das Farid und Kolle machen und so wie, ne, wie die dann irgendwann drauf kommen, ja, wir legen uns jetzt mit Simba und Paschane mal an, da mal gucken. Da wollen wir doch mal sehen, wer hier. So, ne, und das, so Leute denken immer, okay, das hat dann krassen View-Zahlen, aber deswegen gibt ja keiner einen Fick auf dein Album trotzdem, oder? Also, Kenneth, dieses Leben und Tod ist keine Glöckler, hat, glaube ich, jeder einmal gesehen und deswegen war jetzt nicht jeder Sonntagmorgens, Freitagmorgens im Saturn und hat sich das Bushido gekauft.
Gab keinen Gegentrack, oder?
Doch, auch 20 Minuten oder so, war halt nicht so geil. Und da ging es ja nicht um dich, deswegen hast du den nicht mitbekommen. Du kriegst eine Sache mit, die Google Alert Markus Steiger. Genius Lyrics. Ja, das ist es.
Okay, das stimmt natürlich. Also Leben und Tod des Kenneth Glöckler mit Antwort gab, war dann tatsächlich auch noch später.
Das war eine große Sache, die auch irgendwie in allen Medien stattgefunden hat. Aber so, ja, ich check's. Und aber ne, weißt du, was ich meine? Ich finde, auf so eine Bühne gehört das eher, wenn man so sagt, so, ey, wir wollen jetzt hier den Promo-Beef machen, ja, dann machen wir das doch auf einer Bühne und Dings und weil immer schlagen und dann geht keiner hin und jetzt 20.000 Euro, warte, 30.000 Euro auf deinen Kopf, wenn du Dings. Und das ist doch Quatsch. Das weißt du doch auch langsam. Naja, egal. Jetzt rede ich hier schon über, das kann man sportlich austragen, also das ist doch hängen geblieben. Wollen wir Zitatverrat machen, Steiger? Ich habe 3 knackige, kurze, sehr geile, übersatte.
Bist du alleine? Ich muss dir danach noch einen Brief vorlesen.
Auch geil, auch geil, auch geil.
Aus Österreich, der die ganze Affäre kurz nochmal so richtig aufrollt.
Stimmt, den haben wir auf Patreon erhalten, ne?
Yes.
Krass, ja, den habe ich neulich auch überflogen, das war riesen ausführlich, aber freut mich, dass du das vorhast, hier vorzutragen. Okay, pass auf.
Zitate.
30 Jahre alt, mit Eminem-Frisur und Goldkettchen überm XXL-Shirt, ist der manische Betreuer des Ganzen. Sagte das die FAZ über Materia in einer Green Berlin Home-Reportage? Sagte das die MAZ über Sentino in ihrer Cover-Story Ich bin deutscher Hip-Hop? Oder die Taz über Markus Steiger als Anführer des MOR-Haufens, der wieder Ärger gemacht hat?
Ich glaube, das wurde über mich gesagt. Ja, oder? Mann, ja.
30 Jahre alt, Eminem-Frisur, Goldkettchen über dem XXL-Shirt, der manische Betreuer. Es wurden auch nur so, das liest sich so geil, das ist von 2002, das Interview, gibt's noch, oder so diese Artikel, die gibt's noch auf der im Taz-Archiv. Und alle Leute werden so geil irgendwie von oben herab beschrieben, weil das sind ja die Rap-Freaks und so, Gott oh Gott, Jack Austin, der selbsternannte Reimroboter, Hosen auf Halbmast und sowas. Das klingt richtig so wie so, weiß nicht, wie so meine Eltern früher irgendwie, oder wie meine Großeltern wahrscheinlich eher so Hip-Hop-Kids am Bahnhof beschrieben hätten. Also das ist herrlich.
Ja, da war immer viel Respekt, wenn man Hip-Hopper war. Ich komme noch aus einer Zeit, da war das so richtig draußen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ja, okay, zweites Zitat.
Geil.
Sind das etwa 3 Kanye-Anspielungen am Ende? Wer hat noch mehr nice Wortspiele gefunden? Sagt ihr das Takt 32 unter einem Bad Moms J Single Post? Oder Lars Unlimited unter einem Shirin David Single Post? Oder Bozza unter einem Celine Single Post?
Celine mit S-E-L-I-N geschrieben?
Celine von dem Bowser-Label, wie heißt das?
Celine, also C-E-L-I-N-E.
Ja. Two Sides.
Two Sides. Weil es gibt jetzt mittlerweile eine
Celine. Eine Celine, ja.
Genau, die S-E-L-I-N geschrieben. Ich nehme das erste, das Bad Moms J.
Tag 32. Es war echt Lars unter einem Shirin-Teaser von der nächsten Single, die rauskommen wird, mit einem ganz hochkarätigen Feature, aber das darf man noch nicht sagen, aber das wird ganz witzig.
Warum hast du eigentlich geheime Einsichten bei Shirin David?
Okay, drittes Zitat. Warum hast du deine Sprüche nicht patentieren lassen? Dann wärst du jetzt Millionär. Sagte das Belash zu Boogie? Boogie zu Tanju? Belash zu Tanju? Oder Tanju zu Boogie? Wer hat Sprüche, die Millionen wert sind?
Naja, Tanju zu Boogie.
Ja!
Aber ich habe gerade wirklich sehr, sehr lang, ich war ganz lang auf dieser Spur, Boogie sagt das zu Tanju.
Ja, ja, voll. Aber
es ist halt einfach, nein, das sind die Boogie-Sprüche, die halt einfach
auch so legendär werden. Und vor allem ist Tanju auch der Geschäftsmann, der dahinter erkennt, Dicker, du musst Sprüche patentieren lassen. Salhamdullah hat mir patentieren lassen. Also sagt er nicht, aber das ist, glaube ich, spielt sich ein bisschen in seinem Kopf ab. Währenddessen er ist so, er erzählt ja auch mal gern einen über die Wahrheit hinaus. Und der war so, ich glaube, er war so kurz davon, war so, soll ich jetzt erzählen, dass ich mir Übersatz patentieren hab lassen oder sa oder irgendwas. Aber er war dann nur so, ja, Dicker, hättest du deine Sprüche patentiert? Hast du die patentiert? Hast du patentieren lassen alle? Dann wärst du schon längst Millionär. Aber
Boogie hat ja auch wirklich so Knattersprüche drauf. Das sind ja so richtige so Baustellensprüche.
Ja,
also dieses Sex ist wie Weihnachten, nur Weihnachten ist nur öfter und so. Das ist ja, den hat er ja eigentlich nicht erfunden,
glaube ich. Nee, den hat er
ja gehört, oder? Das ist so ähnlich so, ja, ist erstaunlich, was Holz im Stehen und Frauen im Liegen so alles aushalten können.
Oh, fuck. Ist das ein Spruch das ist so ein, für
so ein Dachdeckerspruch.
So Dachstuhl ist eingerichtet.
Genau.
Oh Gott. Ja, ich frage mich bei Boogie immer so, ob er sich so denkt, oh, einmal kann ich die noch bringen. Komm, jetzt ein letztes Mal. Ja, ich weiß und so, ich weiß, ich kenne sie alle und so, oh, komm, ein letztes Mal, jetzt kommt der nochmal geil. Oder ob er da so komplett schmerzfrei sich drauf so festgelegt hat, ey, ich habe halt diese 10 Sprüche, jetzt ist es halt so.
Naja, er leitet die ja auch immer ein mit, ich sage ja immer.
Ja, stimmt. Stimmt, habe ich doch gesagt, sage ich immer. Ja, gut, das waren meine Zitate, Steiger. Willst du uns mit dem Brief aus Wien beglücken?
Das mache ich.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Servus Steiger, servus Mauli. Da ihr in der aktuellen Folge über den ehemaligen Bundeskanzler eures Lieblingsnachbarlandes, Sebastian Shorty, redet, wollen wir als treue Podcast-Hörerinnen, aber eben auch als ÖsterreicherInnen ein bisschen Aufklärungsarbeit in Bezug auf den Rücktritt des Ex-Kinderkanzlers leisten.
Dankeschön.
Erstmal der erste kleine Fun-Fact: Das Online-Medium Zack-Zack, also Zack-Zack-Zack.at, ist aus dem kompletten Ibiza-Skandal erst entstanden, weil HC Strache zack, zack, zack seine Leute in die Kronenzeitung einschleusen wollte. Wir erinnern uns an die scharfe russische Oligarchin. 1,5 Jahre später befinden wir uns wieder in einer Orsch-Situation und die geleakten Chats sind gar nicht mal so harmlos, wie ihr das glaubt. Es geht da nicht nur darum, dass eine Zeitung bestochen wird, um bessere Berichterstattung zu veröffentlichen. Tatsächlich ist es so, dass eine Meinungsforscherin, die auch kurzzeitig verhaftet worden ist, bezahlte frisierte Umfragen, in denen die ÖVP besonders schlecht abschneidet, an das Medienhaus der Familie Fellner, Ö24TV und Tageszeitung Österreich weitergegeben hat, die sie dann 1:1 so abgedruckt haben. Warum Basti schlechte Umfragewerte für seine eigene Partei wollte? Um den amtierenden Parteichef Mitterlehner vom Platz zu fegen und seinen Posten einzunehmen. Diese adaptierten Umfragen, die der österreichischen Bevölkerung ein gewisses Bild suggerieren sollten, wurde auch noch, you guessed it right, von uns SteuerzahlerInnen selbst finanziert. Und haltet euch fest, das alles ironischerweise unter dem Titel Betrugsbekämpfung verbucht. Für die Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation. Eine kleine Truppe junger Männer, die so machtgeil sind, dass sie das, worüber Strache auf Ibiza geredet und geschwärmt hat, das ist wirklich das Erstaunlichste, dass das ja ein Fake war, ein richtiger Prank war und das dann eben aber in die Tat umgesetzt, schon längst praktizierten und haben so auch ihren Anführer Sebastian Kurz ins Bundeskanzleramt befördert. Und wie ist das Ganze aufgeflogen? Richtig, durch die mittlerweile wirklich schon fast legendären Chatnachrichten, die geleakt wurden, weil das Handy vom ehemaligen Generalsekretär beschlagnahmt wurde und er beim Zurücksetzen seines Handys nicht bedacht hat, dass Apple ein Backup macht und alles durch die Time Machine wiederhergestellt werden kann. Tja, und so sind sie auf knapp 300.000 Chatnachrichten gestoßen, die jetzt nach und nach Anklagen mit sich bringen. Stand Oktober 2021 ist man erst mit ein Drittel der Auswertungen fertig. Diese Chatnachrichten habt ihr letztes Mal schon angesprochen, hier noch ein paar Highlights. Basti und sein Prätorianer Schmied, so bezeichnet er sich selbst, haben den Plan von Euro 1,2 Milliarden für Kinderbetreuungsplätze und einen Rechtsanspruch auf einen solchen Betreuungsplatz für jedes Kind in Österreich verhindert, damit die damaligen Kanzler und Vizekanzler keine Erfolge feiern können. Dass das aber gut und wichtig fürs Land wäre und viele Menschen in unserer Bevölkerung damit geholfen wäre, drauf geschissen, Hauptsache Basti wird Kanzler. Schmidt, liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeldern. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist echt eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer. Mega sauer. Schmidt, so weit wie wir bin ich echt noch nicht gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Kurz. Danke für Österreich heute. Schmidt, immer zu deinen Diensten. Und nun zum eigentlich wichtigsten Teil, dem vermeintlichen Rücktritt des Babykanzlers. Erstmal wurde der Rücktritt in altbekannter Shorty-Manier erstmal vorzeitig über die Medien geleakt, damit Basti mit keiner schockierenden Bevölkerung rechnen muss. Er erklärt in seiner Rede, dass er auf die Seite treten möchte und das Land Österreich damit über seine eigene Person stellt. The irony? Und überlässt die Kanzlerschaft seinem treuen Kollegen Alexander Schallenberg, der gleich in seiner Antrittsrede klarstellt, dass er natürlich in enger Abstimmung mit Kurz arbeiten wird. Also eigentlich alles wie immer. Und da Sebastian zurück in den Nationalrat bei euch Bundestag kommt, muss jemand Platz machen. Und natürlich war das eine der wenigen Frauen, die in der ÖVP ein Mandat haben, die für den großen Chef ihren Posten verlassen mussten. Na klar. Der sogenannte Schattenkanzler und der Ex-Kanzler arbeiten so eng miteinander, dass sie ihre Twitter-Accounts verwechseln, Tweet von heute einbauen, wo Kurz noch als Bundeskanzler bezeichnet wird. Soweit so geschissen. Wir linken Österreicherinnen hoffen jetzt einfach, dass restliche Nachrichten für die Boys so belastend sind, dass sie bald Geschichte sind. Drückt uns die Daumen. Danke für euren leiwarmen Podcast und kommt mal nach Wien, wir würden uns urfreuen. Bussi und Baba aus der Schmähhauptstadt Wien, oh. Nuri, Ina und Ivo.
Ja, herrlich. Danke, Leute. Und ich hoffe, das wird verfilmt. Das klingt ja so köstlich. Die ganze Einleitung mit dieser Ibiza-Affäre und das dann wirklich daraus etwas und so, das können wir doch perfekt ausschlachten.
Ja,
so
ich glaube, du musst halt wirklich das Personal kennen in dieser Seifenoper. Ich glaube, dann wird es erst richtig lustig. Wenn man diese jetzt nicht weiß, wer Schallenberg, Mittelhofer oder sonst
irgendwer
ist,
dann
weiß man es nicht. Genau, aber wenn man diese Typen dann auch noch vor sich hat, wenn das dann irgendwie, das müsste man dann mit Merkel, Altmaier,
trotzdem,
Schröder.
Es ist trotzdem geil, wie kurz angebunden und wie so trocken die über WhatsApp dann so nationale Entscheidung zu kommunizieren. Das ist super abgebrüht.
Danke für Österreich. Immer zu denen Diensten.
Das ist furchtbar, Alter. Eieiei. Na gut, ja, danke für den Brief. Ich möchte noch die Color-Session von Schmidt hervorheben, das ist eine sehr schöne Performance. Der Song heißt Ich wünschte, du wärst verloren. Geiler Song. Hast du noch irgendwas gehört, Steiger?
Ich habe noch eine Altlast von letzter Woche, die gar keine Altlast ist, sondern ein wunderschöner Song. Simi aus Nigeria und der Song heißt Women.
Okay, geil. Packen wir rauf, hören wir uns an. Übrigens, Steiger, es gibt die Möglichkeit, schon auch seit einer Weile, ich schon bei so einem Podcast egal, würde zu weit führen. Es gibt die Möglichkeit, die Songs auch auszuspielen in der Sendung. Man kann dann so überspringen, kann man sich aussuchen, aber nicht. Wollen wir das machen?
Ja, natürlich geil.
Bisschen aufwendig, aber auch vielleicht ganz geil.
Ich möchte sie nicht zumuten.
Kannst du mir zumuten, würde ich okay finden. Soll ich mich da reinfuchsen? Sollen Leute, Alter, wenn ihr zuhört, schreibt uns mal, ob das ein Move wäre, ob das cooler ist. Weil es gibt immer noch Leute, die Playlist nicht finden und so. Also, Entschuldigung. Und so Geschichten würden das ja abkürzen. Und irgendwie hätte das dann auch wieder diesen Radio-Swag und so.
In den Show-Comments? In den Show-Notes, genau. Sorry.
Kannst du Steiger fragen?
Es gibt ja Wörter, die immer wieder fallen, wie Hufeisentheorie. Und man weiß, man mag das nicht, das ist schlecht, weil Nazis und Linke sind doch nicht das Gleiche und so bla. Aber die Theorie an sich, macht dies nicht unsexier rechts zu sein? Oder macht dies nicht mindestens genauso unsexy rechts zu sein, wie links zu sein, für die Mitte der Gesellschaft? Und ist es nicht irgendwie auch in gewisser Weise etwas, was man braucht, damit es nicht überkippt? Damit nicht Leute denken, wir sind hier die ganze Zeit die schweigende Mehrheit und so, wir müssten nur mal alle, ja. Sondern ist die Hufeisentheorie nicht auch ein Narrativ, was davor bewahrt, ins rechte Extrem zu schlittern?
Weil die dann davor Angst haben, wieder links zu sein. Nee, ich glaube, dass sich tatsächlich vornehmlich, also hauptsächlich gegen Linke richtet. Ich glaube, so ein Nazi, der weiß schon, dass er nicht links ist. Das ist auch scheißegal. Also wenn du jetzt einen Nazi als Kommunisten beschimpfen würdest, dann würde er sagen, ich bin doch ein Kommunist, also jetzt hör doch mal auf.
Das ist so wahrscheinlich.
Ja. Aber ich glaube, der richtet sich ja eigentlich in erster Linie gegen Linke, die so autoritär sein, dass sie ja schon wieder rechts sein oder so verbohrt und ideologisch, dass es schon wieder rechts ist. Also es ist ja eigentlich wirklich auch eine Erzählung der radikalen Mitte. Ja? Dieser Mitte, die eben nie in die Extreme gehen will, weil dann ist man ja entweder gleich so weit links, dass man schon wieder rechts ist und so andersherum habe ich das auch noch nie gehört. Du bist ja schon so rechts, du bist ja schon fast wieder links. Gibt es eigentlich als Vorwurf?
Nee,
nicht. Und aus dem Grund, der trifft ja schon eher die Leute, die sich für progressive Ideen einsetzen, um sie dann mit so autoritären Bewegungen gleichzusetzen. Und insofern halte ich es wirklich für eine Erfindung dieser radikalen Mitte, die ja auch auf eine sehr ungesunde Art und Weise an ihrer Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung festhält. Ey, ich habe eine andere Frage an dich, Mauli, und zwar eine private Frage.
Boah, Kann ich gebrauchen.
Nee, weil wir neulich darüber drauf gesprochen haben. Also was war denn der schlimmste Mist, den du in deiner Jugend so gemacht hast? Also so Scheiße bauen mäßig. Pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Als ich sie erzählt habe, fand ich sie selber auch schon ein bisschen peinlich. Aber wir waren so 6., 7. Klasse vielleicht. Ja, also bei uns geht man ja schon ab der 5. Klasse dann auf die Oberschule. Und wir waren so 6., 7. Klasse. Und da hatten wir eine Phase, da haben wir in diesem Kornwestheim, wo wir gelebt haben, in jedem Totolotto-Annahmestudio alle Totolotto-Scheine geklaut. Und zwar stadtweit. Und dann haben wir die gesammelt, in Plastiktüten verpackt und auch eingeschweißt. Und die hatten wir dann so gelagert.
Damit keiner mehr der dem Glücksspiel verfallen kann.
Keine Ahnung, aber es war so penetrant, dass uns halt Ladenbesitzer wirklich hinterhergelaufen sind und Wachposten aufgestellt haben, wenn die Toto-Lotto-Bande kam.
6., 7. Klasse ist auch richtig ehrenlos. Man denkt schon so, man ist groß, aber man ist so ein Kind, ne? Weil man verhält so respektlos.
Dann verkleidet man sich so und ich glaube, dann haben wir sogar noch Telefonstreiche gemacht und so weiter. Ja, wir ermitteln jetzt gerade in Sachen Toto-Lotto-Scheine, haben sie da auch so Probleme.
Das ist aber wieder geil.
Kinderstimmen und so weiter und so fort. Wir sind darüber.
Oberkommissar.
Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil dieser Freund von mir erzählt hat, er hat sich jetzt eine Küche gekauft, einen Vakuumierer. In dieser Küche gibt es einen Vakuumierer.
Ah, krass, okay. Ja? Da bist du dann aufs Einschweißen gekommen. Und dann dachte
ich, das einzige Mal, wo ich was eingeschweißt habe, war ein Toto-Lotto-Schein. Die wir dann irgendwie verpackt haben. Und dann dachte ich, aber für diese Leute, die diese Toto-Lotto-Annahmestation betrieben haben, war das ja richtig pain in the ass. Hier so, oh Gott, da kommen jetzt schon wieder diese 14-Jährigen und klauen Toto-Lotto-Scheine, wie bescheuert.
Vor allem, wenn sie dir einzeln einen raus und da sagt ja keiner, er gibt mir 2 Cent dafür oder so.
Genau.
Und das ist natürlich interessant, ja.
Ich meine, wir hätten es natürlich echt clever spielen können. Wir hätten einfach diese Shortage herstellen können, also diese Knappheit herstellen können. Aha. Hätten wir die alle verkaufen können. Ja, wir haben gehört, sie haben ein bisschen Mangel an Toto-Lotto-Scheinen. Wir hätten hier einen größeren Posten zu verkaufen, haben sie Interesse.
Also ist halt... Kostet das Dreifache, aber Sie wissen ja, die Anfrage. Also ich habe auch andere Abnehmer.
Die gibt es wahrscheinlich hier umsonst, oder? Also ich meine, ne, die werden auch ausgeliefert. Also die werden du zahlst auch keine Toto-Lotto-Scheine, das ist doch dann irgendwie eine Dienstleistung. Aber du kriegst ja wahrscheinlich dann pro ausgefüllten Toto-Lotto-Schein kriegst du ja, was weiß ich, 50 Cent. Und dieses Geschäft konnten die ja nicht mehr machen.
Ja. Okay, also der größte Scheiß, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht der größte Scheiß, den ich gemacht habe. Ich habe schon sinnlosere Sachen gemacht auch, aber ich habe vor allem einmal, haben wir so den ganzen Tag über, auch so in diesem Alter, so 13, 7. Klasse oder sowas, haben wir den ganzen Tag über so eine Böllerpackung ausgeleert und das Ganze, das waren so kleine Knisterkugeln irgendwie, die haben wir ausgerollt und nur das Schwarzpulver davon in so einer Flasche gesammelt. Wir haben den ganzen Tag voll gemacht, in jeder Schulstunde und so ein Kumpel und ich. Und am Ende war die voll und dachten wir uns, ja, und da hauen wir jetzt eine Lunte rein und dann wird das ja irgendwie schon Spaß machen, ne? Dann haben wir das gemacht. Dann habe ich die irgendwie in so neben der Bushaltestelle war so ein ganz hoher Baum und da war irgendwie so ein Ast mal abgebrochen, da war so eine ganz große Kuhle, wo wahrscheinlich auch Vögel drin genistet, das ist aus jeglicher Hinsicht komplett dumm gewesen. Aber da habe ich die angezündet und da reingeworfen und dann hat das nicht mehr aufgehört zu knallen und zu rauchen und so die ganze Straße stand so da, hat das irgendwie, das war so, gab die ersten Handy-Videos, so Video-Handys und so, Leute haben da so gefilmt und Fotos gemacht und bla. Und ich war natürlich, ne, alle anderen fanden das mega lustig und ich dachte aber so, Alter, ich habe die da reingeworfen, okay. Gott, jetzt, die suchen mich jetzt bestimmt schon und so. Dann so auch am nächsten Tag, ich bin so ganz schnell nur aus dem Haus zum Freund geradet und dann da rein und so und dann in der Zeitung steht was in der Zeitung und so. Weil ich so dachte, Wunder, was da jetzt für ein Feuerwehreinsatz war.
In der Entfernung kommt Martin so und oh Gott.
Ja, klar.
Die kommen jetzt.
Das hatte ich auch mal, wurde ich beim Taggen in der Bahn erwischt, da hat mich so, da habe ich genau an der Tür vom Fahrer gemalt und auf einmal macht er die auf und sagt so, sag mal, ist dir gut? Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich ganz vorne schon bin in dem Waggon. Dann sagt so, sag mal, geht's noch? Bin ich aus in der nächsten Station direkt ausgestiegen und dann voll weit nach Hause gelaufen und dann kam auch so ein Helikopter und ich war so, Fuck, Alter, der hat die Bullen gerufen. Ab in den Bäcker und so, die dürfen mich nicht sehen. Ja, das gibt's dann so. Schiebt man sich so Filme mit 13, das ist doch geil, ich feier das. Das war nicht das Schlimmste, aber auf jeden Fall habe ich mich da am schlimmsten gefühlt. Also so, ich habe dann weitaus schlimmere Sachen gemacht, bei denen ich mir das so, das konnte ich dann von mir rechtfertigen und war so, oh ne, wieso? Aber da war ich so richtig, oh scheiße, Alter, das, da habe ich was falsch gemacht und so und jetzt gibt's Ärger und oh, was soll ich jetzt machen, Mann? Wurdest du mal von der Polizei so nach Hause gebracht, als so in dem Alter, mit so 13, 14?
Nein. Ne? Wenn nicht.
Deine Söhne mal nach Hause gekommen mit der Polizei in dem Alter?
Nee, nicht in dem Alter. Wir haben dann die Hausmeister angerufen und so. Also wenn man auf dem Dach von der Realschule war. Und als Einziger haben sie natürlich mich erkannt. Naja.
Auch wieder passend zur Story auf, zu deiner Geschichten-Top-Story. Der Einzige, der erwischt wird. Okay. Das kann man sich angucken, das kann man sich noch ganz viel anhören und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ist doch schön gewesen, Steiger.
Easy wie immer. Bis nächste Woche.
Das wundersame Wochenende mit Mauliger.